Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday, heute am Dienstag, wie gewohnt mit dem NFL Tuesday. Wir stehen kurz vor dem March Madness im College Basketball. In der MLB werden 12-Jahres-Verträge mit einem Wert von $430 Millionen ausgehändigt. Und in der NFL ist das Ganze schon wieder so ein bisschen abgeflacht. Die Free Agency ist schon so ein bisschen wieder in Stocken geraten, beziehungsweise die großen Namen sind unter Vertrag genommen worden. Deswegen wollen wir heute so ein bisschen, wenn man so möchte, im zweiten Teil aufwischen und gucken, was ist noch da in der Free Agency, welche Spieler sind noch da, welche sind noch verfügbar, welche wurden vielleicht, seitdem wir das letzte Mal mit dem NFL Tuesday bei euch auf den Ohren waren, unter Vertrag genommen, was ist passiert, plus einige kontroversere Themen haben wir mal wieder leider auch mit im Programm. Wir müssen natürlich über Kareem Hunt sprechen, die Sperre, über Tyreek Hill, Robert Kraft gibt es Neuigkeiten. Diese Themen, die uns in den letzten Wochen so ein bisschen ja auch intern hier aufgewühlt haben, die wollen wir natürlich auch besprechen, denn das sind wir euch natürlich schuldig, aber auch uns und unserem Anspruch, hier diesen Podcast zu machen. Und damit ein Hallo an dich, Christian.
Hi Felix und hallo an euch da draußen.
Genau, starten wir doch, Christian, im Grunde genommen mit der Causa Kareem Hunt. Das ist kurz nachdem wir unsere letzte Folge fertiggestellt hatten, rausgebracht haben, veröffentlicht hatten, kam das raus. Die NFL, nachdem sie im Grunde genommen fast, ja, wie lange ist es her? Ein Dreivierteljahr fast oder ein halbes Jahr, ihre Ermittlungen betrieben hatte, nachdem dieses Video aufgetaucht war aus der Hotellobby beziehungsweise vor dem Hotelzimmer, an dem zu sehen ist, wie Kareem Hunt die Frau zu Boden schlägt, auf sie eintritt. Er von den Kansas City Chiefs entlassen worden war, da dann auch die Beschuldigung kam, dass er sie angelogen hatte, denn Kansas City hatte schon etwas gehört von einem Vorfall. Kareem Hunt hatte aber damals unter anderem Andy Reid, den Head Coach, belogen, indem er gesagt hat, da ist nichts vorgefallen, schon gar keine handgreifliche Auseinandersetzung. Das Ganze, wisst ihr sicherlich alle, ist dann durch dieses Video natürlich aufgeploppt und er wurde entlassen. Er wurde in der Zwischenzeit dann auch von den Cleveland Browns zumindest unter Vertrag genommen, war noch auf der Liste des Commissioners. Jetzt hat die NFL offiziell eine 8-Spiele-Sperre gegen Kareem Hunt ausgesprochen, sprich die Cleveland Browns können mit ihm dann erst ab Woche 9 rechnen in der NFL.
Ja, genau. Wichtig dabei zu erwähnen ist natürlich auch nochmal, dass Kareem Hunt, zumindest in dem Statement von den Kansas City Chiefs war es so, dass sie gesagt haben, dass sie ihn entlassen, weil er die Unwahrheit gesagt hat. Nicht aufgrund der Tatsache, dass er sich gewalttätig gegenüber einer Frau verhalten hat. Ein Geschmäckle, wie man bei uns hier im Münsterland sagt. Naja, nicht wirklich, aber wie man weiter im Süden sagt. Und jetzt ist die 8-Spiele-Sperre rausgekommen. Für mich persönlich war es sogar ein bisschen viel. Also, nein, falsch formuliert. Ich hatte mit weniger gerechnet, sagen wir es mal so. Denn es ist so, dass im CBA, beziehungsweise in der Personal Conduct Policy, das ist, glaube ich, streng genommen ein Zusatzartikel zum CBA, eine Maximalstrafe von 6 Spielen steht, wenn man sich gegenüber dieser, Ehrenkodex ist auch nicht das richtige Wort, oder?
Verhaltenskodex.
Verhaltenskodex, genau. Wenn man sich den quasi bricht, in dem Fall waren es 2 Fälle, auf die Kareem Hunt jetzt quasi, auf Grundlage dessen Kareem Hunt bestraft wurde. Einmal war halt der besagte Fall mit dem, wo das Video auch rausgekommen ist, wo er die Frau, streng genommen, geschubst hat und danach auf sie eingetreten hat. Ne? Ich glaube, so war das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das andere war eine Auseinandersetzung von einer Disco, glaube ich, mit einem Typen dann in dem Moment, wenn ich mich da richtig erinnere. Also sprich, es wurden 2 Taten zugrunde gelegt und dann wurde sich auf diese 8 Spiele festgelegt. Meiner Vermutung nach auch quasi dann schon kommuniziert mit Kareem Hunt selbst und seinem Agenten, um dann quasi nicht nochmal in einen Prozess gehen zu müssen, wo man dann, ja, wo Hunt dann quasi die Strafe anfechtet. Das Recht hat er laut CBA. Also jeder Spieler kann Strafen und auch jeder Besitzer natürlich auch anfechten und dann wird das quasi vor einem Ombudsmann wenn man so möchte, geregelt bzw. geklärt und dann kommt das finale Urteil mehr oder weniger. Und meines Erachtens wurde sich da schon in dem Moment mehr oder weniger darauf geeinigt, damit man die Sache dann auch ad acta legen kann und dann nicht nochmal quasi damit mit so negativen Themen in den Nachrichten sein muss.
Ja, das ist ja die generelle Regel und ich rede mir natürlich auch immer gerne hier den Mund fusselig, beziehungsweise eigentlich mache ich es sehr ungern, über diese Thematik noch weiter zu sprechen, aber man muss es natürlich, die NFL verfolgt im Grunde genommen seit jeher die gleiche Art und Weise, mit diesen Fällen umzugehen. Man setzt die Spieler auf diese Liste des Commissioners, man hat diese Untersuchungen, für die manchmal viel Geld investiert wird, manchmal verhältnismäßig wenig investiert wird. Auf jeden Fall, man ermittelt und irgendwann, über diese Ermittlung kommt relativ wenig an die Öffentlichkeit, außer dass am Ende gesagt wird, ja, wir haben mit allen Beteiligten gesprochen und irgendwie mit der Polizei und so weiter und so fort. Ich bezweifle schon fast stark, dass sie wirklich mit dem Opfer sich auch intensiv beschäftigt haben, die NFL. Sie haben es wahrscheinlich auch interviewt, aber inwiefern, das weiß man leider nicht.
Ich glaube nicht. Ich meine, das wäre rausgekommen, dass die NFL sich selbst gar nicht mit dem Opfer unterhalten hat.
Würde passen.
Sondern sich darauf bezogen hat, dass quasi Kansas City sich mit dem Opfer unterhalten hat. Ich glaube, so war das formuliert.
Das ist großartig. Das macht absolut Sinn, wenn ich dann das Team, dem Team das überlasse.
Ja, aber ein Sternchen dran, da bin ich mir nicht ganz sicher.
Auf jeden Fall, naja, ist die Sache dann natürlich so, dass die NFL nach dieser Ermittlung erstmal flacht das Thema schon mal für die NFL wieder ab. Sie haben damit nichts mehr zu tun. Und wenn man dann die Sperre ausspricht, ist das Thema im Grunde genommen ad acta gelegt. Denn so wie du gesagt hast, Christian, es gibt da immer diesen Hinterzimmer-Deal, dass man sagt, okay, hier ist die Sperre, geh nicht dagegen vor. Du könntest, wenn du Glück hast, es zwar reduzieren, aber möchtest du quasi nochmal dieses öffentliche Interesse generieren, vor allen Dingen du als Täter?
Ich würde es sogar anders sehen.
Ja,
ich würde sogar sagen, so ganz ehrlich, so, wir würden dir 10 Spiele geben, wir kürzen jetzt diesen Arbitration-Prozess ab und machen direkt 8 raus, okay? Okay, quasi.
Ja, klar, aber wie gesagt, für die NFL ist es halt auf der anderen Seite genauso wichtig, das Thema so schnell wie möglich vom Tisch zu haben und keinerlei öffentliches Interesse mehr zu generieren, weil die NFL könnte, und das besagt auch dieser Verhaltenskodex, könnte diesen Spieler auch deutlich länger sperren. Sie könnten ihm sogar das Verbot aussprechen, jemals nochmal in der Liga spielen zu dürfen. Auch das habe ich schon mehrfach angesprochen. Das Recht hat die Liga und könnte es auch durchsetzen. Nur sind sie sich natürlich sicher, dass wenn sie das machen würden, würde der Spieler dagegen vorgehen. Und damit wäre das ganze Thema wieder weiterhin in der Öffentlichkeit, würde neu betrachtet werden. Die NFL wäre wieder so ein bisschen in der Bringschuld, dieses sich einfach mit dem Problem Domestic Violence auseinandersetzen zu müssen. Und die schönen, schillernden Kampagnen würden im Grunde genommen noch viel weniger wert sein. Also die NFL macht im Grunde genommen das klassische, wir kehren es unter den Teppich, indem wir eine Strafe draufsetzen. Man muss auch mal die Verhältnismäßigkeit hier auch betrachten. Ezekiel Elliott wurde für 6 Spiele gesperrt und da gab es kein Video. Das bedeutet, wenn du Gewalt gegenüber Frauen ausübst, wenn du eine Frau verprügelst, auf den Boden wirfst und trittst oder was auch immer, bekommst du 6 Spiele, wenn es auch noch auf Video aufgenommen wird, bekommst du nochmal 2 drauf, also 8. Also dieses Zeichen, was damit gesetzt wird, ist halt, ich weiß nicht, wie oft man das noch sagen soll, dieses Zeichen ist halt einfach nur schrecklich und der NFL kann ich einfach nicht Glauben schenken, dass sie irgendwie dieses Thema auch nur annähernd lösen möchte. Sie hoffen einfach inständig, vor allen Dingen in der Offseason, wenn die ganzen Spieler viel zu viel Zeit haben, dass ja nichts passiert. Sollte was passieren, verfahren sie im Grunde genommen nach ihrem Zettel, auf dem stehen 3 Punkte, nämlich sagen, dass es echt doof ist und dass man das nicht möchte, dass der Spieler auf die Liste kommt, dass der Spieler erstmal nicht mehr teilnimmt am Spielbetrieb und dass dann irgendwann eine Sperre ausgesprochen wird. Also es ist jedes Mal das Gleiche und jeder Spieler kann sich im Grunde genommen, bevor er sowas macht, im Grunde genommen schon ausrechnen, was dann mit ihm passiert, weil das folgt einfach immer nur Schema F.
Ja, ich meine, es ist völlig offensichtlich, die NFL selber hat halt diesbezüglich keine ethischen Vorstellungen. Hier geht es einfach nur darum, schlechte Public Relations, PR quasi zu vermeiden und dann etwas zu tun, auf das man sich berufen kann und sagen kann, ja, wir haben das getan, was man tun kann. Es verwundert mich halt überhaupt nicht, denn man darf nicht vergessen, die NFL ist halt ein riesiges Unternehmen und riesige Unternehmen tendieren halt nun mal auch, wenn man sich die Wirtschaft so anschaut, nur das zu tun, was halt gerade das ist, was das das Business am Laufen hält. Und das muss man ja auch ganz klar sagen, Business ist booming. Die ganzen Kontroversen, die ganzen, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, fraglichen Geschehnisse, die passiert sind und passieren, die wirken sich nicht negativ aus. Ne? Also es sei denn, es fängt dann mal an, jemand zu knien während der Nationalhymne und dann kommt dann ein sitzender Präsident quasi vor und benutzt das und dann fängt auch die NFL an, sich zu bewegen.
Absolut. Kareem Hunt selber hat ja auch noch mal unbedingt, wollte, dass er unbedingt ein Interview geben mit ESPN, ist jetzt schon etwas älter. Und da sieht man einfach auch, dass er selber nichts verstanden hat, weil der dritte Satz, den er sagt, ist, ich möchte dieses Interview, oder nachdem er gesagt hat, dass er dieses Interview haben möchte und natürlich es ihm alles leid tut, ist ein dritter Satz, dass er eine unglaublich schwere Zeit hinter sich hat. Wenn das der Tenor ist, mit dem du so ein Interview beginnst, dann kannst du davon ausgehen, dass der Spieler auch selber überhaupt nichts gecheckt hat. Und das zeigt auch mal wieder, dass die Liga völlig versagt, wenn der Spieler im Grunde genommen auch nichts daraus gelernt hat. Das führt uns so ein bisschen dann zum nächsten Fall. Ein Spieler, der bisher auch relativ wenig aus seinen Dingen gelernt hat, nämlich Tyreek Hill, Wide Receiver der Kansas City Chiefs. Es gibt noch keine Anklage oder ähnliches. Auf jeden Fall ist der
so. Ja, man weiß irgendwie generell noch so gut wie gar nichts. Ne? Das ist halt wirklich ein sehr problematischer Moment. Es wirkt auf eine gewisse Art und Weise, aber wirklich wissen tut man noch nichts. Ne?
Genau. Also so das, was man weiß, ist, dass eben laut einem Polizeibericht in Kansas die Einsatzkräfte gerufen wurden zum Haus von Tyreek Hill und dass sie dort ermittelt haben vor Ort, weil eben das ein Opfer und das ist der dreijährige Sohn von Tyreek Hill mit einem gebrochenen Arm aufgefunden wurde. Und dass auch die, Verlobte von Tyreek Hill derartige Anspielungen gemacht hat, dass Tyreek Hill den Arm seines Jungen gebrochen hat. Das Jugendamt vor Ort ermittelt, die Polizei ermittelt, aber bis jetzt ist noch nichts offiziell passiert. Wir erinnern uns, Tyreek Hill, der College, Oklahoma war das, aufgefallen war, weil er einer schwangeren Frau in den Bauch geboxt hatte.
Das ist sogar seine derzeitige Freundin oder Verlobte. Ja. Also er hat sie, als sie schwanger war, mit seinem Kind in den Bauch geboxt und danach irgendwie wohl auch gewürgt und auch ziemlich wasserdicht, denn er hat sich schuldig bekannt vor Gericht damals.
Korrekt. Daraufhin sollte er eigentlich auch oder hat er dann auch absolviert eine Anger Management, wie man das so schön nennt. Offensichtlich hat das auch da nicht so viel gefruchtet. Auch da ist jetzt natürlich die Frage, was passiert A juristisch und B, was macht die Liga damit? Auch da kann man jetzt wahrscheinlich erwarten, dass die Liga, wenn da jetzt nichts wirklich passiert, was juristisch von Belang wäre für Tyreek Hill, auch wahrscheinlich nicht sehr aktiv werden wird. Die Frage ist nur, wie lange geht das dann noch gut?
Ja, doch, also zum einen ist es halt wirklich sehr komisch, dass auch in diesen Polizeiberichten, also die Polizei ist zweimal wohl an der Adresse gewesen, an der Tyreek Hill wohnt. Und in beiden Polizeiberichten war der Name Tyreek Hill jeweils nicht genannt. In einem wurde die Mutter quasi genannt als andere involvierte Parteien. Auch da wirkte schon so ein bisschen für mich, als wenn da irgendwie irgendjemand dafür gesorgt hätte, dass der Name von Tyreek Hill quasi nicht genannt wird, damit das Ganze möglicherweise irgendwie on the down low gehalten werden kann. Das ist jetzt mein halber Aluhut, den ich mir mal wieder hier aufsetze. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es bei Gewalt gegen Kindern generell wird anders wahrgenommen, deutlich anders wahrgenommen. Deswegen glaube ich, dass da für den Fall, dass es wirklich Tyreek Hill war, wonach es im Moment für mich schlussmäßig schon so aussieht, aber man weiß es halt wirklich noch nicht, glaube ich, deutlich schwieriger werden kann.
Absolut. Also, wie gesagt, das ist sehr interessant. Auf jeden Fall in erster Linie, was mit dem Jungen ist und vor allen Dingen der Verlobten. Und dann im zweiten Fall, was passiert mit Tyreek Hill? Was macht vor allen Dingen die NFL im Sinne von, wie kann man dem Ganzen vielleicht einen Riegel vorschieben, auch von Seiten der NFL? Beziehungsweise sie können natürlich nicht in die Kindeserziehung eingreifen. Das müssen die Jugendamt etc. vor Ort machen. Aber sie könnten auf jeden Fall ein klares Statement auch da abgeben, wo ich aber auch, nicht wirklich dran glaube, traurigerweise, nach dem, was allein in den letzten Monaten passiert ist. Dann kommen wir noch zum dritten Punkt, den wir besprechen müssen, was ich eingangs sagte, die Causa Robert Kraft, die extrem ruhig geworden war, nachdem die Story rauskam mit Robert Kraft und dem Prostitutionsring in Miami, beziehungsweise Florida, Miami nicht genau, ist es sehr, sehr ruhig gewesen. Man hat im Grunde genommen gar nichts gehört, weder von der Liga noch von den Leuten, die in beispielsweise Boston die New England Patriots verfolgen, für die Medien. Da hat sich im Grunde genommen niemand getraut, auch nur irgendwas zu sagen, obwohl ja die Polizei auch diese öffentliche Pressekonferenz oder kurze dieses Statement gegeben hatte, wurde nichts berichtet. Robert Kraft hat im Grunde genommen weitergemacht wie bisher. Er war ein bisschen weniger in der Öffentlichkeit, aber nichtsdestotrotz war er zu sehen. Jetzt berichtet das Wall Street Journal, Christian, dass Robert Kraft ein Deal angeboten wurde, beziehungsweise ihm und den vielen anderen Herren, die da auf dieser Liste aufgetaucht sind.
Ja, ich glaube, es waren 200 Leute, die insgesamt vorgeladen, ich weiß gar nicht, ob das richtige Wort ist, aber indicted auf jeden Fall wurden. Und zwar gestaltet sich das Ganze so, dass im Prinzip alle dort genannten Personen sich mehr oder weniger schuldig bekennen können. Also das Strafmaß wird quasi reduziert auf 100 Stunden, 100 heißt das Sozialstunden auf Deutsch?
Ja.
100 Sozialstunden, das hört sich irgendwie komisch an. Naja. Und ein Screening für STDs, also sexuell übertragbare Krankheiten, und ein Kurs, ein Aufklärungskurs quasi über Prostitution. Und irgendwie noch ein paar Gebühren zu bezahlen. Also alle diese 200 Leute, die dort genannt wurden damals, können sich quasi schuldig bekennen, beziehungsweise streng genommen sagen, dass sie, wenn es zu einem Gerichtsverfahren gekommen wäre, sie verurteilt worden wären, und damit dann quasi diese geringe Strafe zu erhalten. Ist jetzt ein bisschen fraglich. Alles, was Robert Kraft bis jetzt gemacht hat, deutet darauf hin, dass er auf jeden Fall, wie auch immer, vermeiden möchte, dort als schuldig zu gelten. Er hat ja auch irgendwie direkt gesagt, dass er das abstreitet, was sehr, sehr abstrus für mich wirkt, denn es soll wohl Videoaufnahmen von der ganzen Geschichte geben. Und dass man dann quasi, wie will man da denn noch, da kann man, glaube ich, den besten Anwalt haben, und es wird schwierig, dort quasi nicht verurteilt zu werden. Sehr merkwürdig, aber irgendwie auch vorhersehbar, dass es keine wirkliche Strafe wird, denn auch das war relativ früh, glaube ich, klar, es wirkte zumindest für mich relativ klar, dass die Strafe, also dass es da keine Vorbestrafung oder keine Haftzeit wirklich droht am Ende.
Nee, beziehungsweise ich war so ein bisschen davon ausgegangen, eben aufgrund der Tatsache, dass die Polizei auch ungewöhnlicherweise relativ früh von eben den Videoaufnahmen gesprochen hatte. Jetzt gestaltet sich das natürlich so, dass ich glaube, aufgrund der Größe dieses Falls und vor allen Dingen, dass Robert Kraft als Multimilliardär, wenn er eins ganz, ganz sicher hat, dann ist es ganz, ganz viel Geld und ganz, ganz viel Zeit, das Ganze auszusitzen und mit Geld im Grunde genommen in die Länge zu strecken, sprich ein Riesenteam an Anwälten, die den Gerichten in Florida das Leben schwer machen, um das Ganze vielleicht irgendwie auszusitzen etc. pp. Also das verwundert mich schon so ein bisschen, dass es auch darauf hinauslaufen könnte, dass er eben, wie du sagtest, nicht den Deal annimmt. Und ansonsten hatte ich eigentlich am Anfang gedacht, der kommt aus der Nummer nicht raus. Scheinbar wohl doch, beziehungsweise es sieht jetzt zumindest so aus, dass alles so ein bisschen nach unten gedrückt wird, auch von Seiten des Gerichts. das ist jetzt sehr schwierig. Also wie gesagt, ich stehe immer noch zu dem, was ich gesagt habe bezüglich des, was die NFL damit machen sollte, beziehungsweise dass Robert Kraft als Owner, als Schlüsselfigur unter den Besitzern in der NFL, als einer der bekanntesten Besitzer eines der renommiertesten und erfolgreichsten Teams im Grunde genommen oder de facto in meinen Augen nicht mehr in der Position auftreten darf, in der er jetzt ist, nämlich als Besitzer dieses Teams. Das Ganze, ja, ich hatte es vielleicht auch ein bisschen mehr gehofft, als dass ich es der Realität angepasst habe, denn die Realität sieht jetzt so aus, als käme da irgendwie raus und am Ende kriegt er wahrscheinlich noch, weiß ich nicht, Beglückwünschung von den anderen Besitzern, die sagen, hey, das hast du aber gut gemacht, dass du da wieder rausgekommen bist. Ich weiß nicht. Es ist wirklich sehr, 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 sehr hanebüchen, was da passiert und vor allen Dingen auch, dass es offensichtlich so scheint, als könne er weitermachen.
Ja, das ist ein sehr, die Informationslage ist sehr dünn, finde ich. Ich habe irgendwie auch mal am Rande irgendwie, aber auch nur in einem Tweet. Ich habe da leider die Quelle auch nicht gesehen. Das ist angeblich, dass die Dame mit der Robert Kraft, die Frau mit der Robert Kraft dort in Kontakt gewesen ist, dass es in dem Fall sich auch gar nicht um eine Zwangsprostituierte in dem Moment gehandelt haben sollte. Fand ich aber sehr merkwürdig, weil ich das zum ersten Mal höre und so. Also ich finde diese ganze Sache extrem weird und da muss man auch erstmal drauf warten, was jetzt am Ende bottomline-mäßig dabei rauskommt.
Ja, vor allen Dingen die im Grunde genommen fast von Robert Kraft ja bezahlten Journalisten und Journalistinnen, die werden wahrscheinlich relativ schnell, wenn sich das Ganze dann weiter so verweichlicht, ihn auch noch dann journalistisch freisprechen von dem Ganzen. Darauf bin ich sehr gespannt, dass sie sich irgendwann mal zu dem Thema äußern, aber wahrscheinlich wird es dann ein, nicht Lobgesang, aber zumindest ein, ach ja, war alles nicht so schlimm Gesang auf Robert Kraft und wahrscheinlich wird alles so bleiben, wie es ist. Mit Tom Brady, da hat man Fotos gesehen, ist er offensichtlich, das Verhältnis ist wohl nicht zerrüttet. Die beiden teilen sich den Privatjet, um aus dem Urlaub zurück nach Boston zu fliegen und sehen aus, als könnte kein Wässerchen ihre Stimmung trüben.
Angeblich sollen sie auch eine Vertragsverlängerung ausgehandelt haben, ne?
In dem Flugzeug, ja.
Genau.
Also Business as usual für Robert Kraft, auch das eine wirklich sehr, sehr traurige Geschichte und Entwicklung und vor allen Dingen auch für die NFL mal wieder ein Griff ins Klo. Christian, jetzt haben wir diese Themen abgefrühstückt, jetzt reden wir über die Free Agency, denn die ist zwar nicht mehr annähernd, so hatte ich eingangs ja gesagt, nicht mehr annähernd so heiß, da passiert nicht mehr annähernd so viel. Was ganz viel jetzt passiert, sind eben Spieler, die, naja, eher weniger, ich will nicht sagen wichtig, aber auf Grundlage dessen, dass sie eben nicht so großen Namen haben, jetzt gesigned werden, Teams wechseln, aber im Grunde genommen Teams zu 80 oder 90%, was zumindest die Free Agency angeht, abgeschlossen haben mit der Kaderplanung und sich jetzt eher darauf vorbereiten, okay, wie geht's jetzt in den Draft? Müssen einfach mal gucken, was ist so passiert, seitdem wir das letzte Mal wirklich die großen Namen besprochen hatten in der Free Agency. Welcher Name taucht für dich auf, wo du sagen würdest, das ist ein Name, den wir jetzt hier besprechen sollten?
Ja, zwei Namen würde ich in dem Moment nennen, und zwar Quarterbacks, die nicht mehr Starting Quarterbacks sein werden. War vorausgesetzt, es passiert nichts Tragisches auf der Position vor ihnen.
Willst du damit Blake Bortles ansprechen?
Ja, und Ryan Tannehill.
Und Ryan Tannehill. Genau, Blake Bortles zu den Los Angeles Rams. Für einen Einjahresvertrag. Ich weiß nicht, hast du Zahlen? Was?
Nein, ich glaube noch nicht. Nee.
Okay. Das heißt, er wird Jared Goff als Backup-Quarterback dienen in Los Angeles. Und auf der anderen Seite hast du eben angesprochen, Ryan Tannehill. Er wird, und vielleicht hat er sogar auch die Möglichkeit, ein paar Spiele zu machen, denn er ist zu den Tennessee Titans gerutscht. Für, glaube ich, sie haben Draftpicks im Grunde genommen geswappt. 2019er Sechstrunden-Pick bekommen sie von den Dolphins, die Tennessee Titans, im Austausch für einen Viertrunden-Pick in 2020 und einen Siebtrunden-Pick in 2019.
Und 5 Millionen in Salary Cap Space. Das ist das Interessante an dem Deal.
Ja. Und
denn ja, schlussendlich haben die Dolphins quasi gesagt, okay, Salary Cap brauchen wir nicht, dafür gibt uns einen Viertrunden-Pick quasi.
Ja. Und die der Vertrag ist auch ein Einjahresvertrag für Ryan Tannehill, ähnlich wie bei Blake Bortles. Ryan Tannehill, wie gesagt, wird dann hier erstmal hinter Marcus Mariota, aber auch Marcus Mariota ist eine Persönlichkeit oder ein Quarterback, der seit einigen Jahren jetzt im Grunde genommen, wenn man so die ersten Jahre in der Liga mal so ein bisschen beiseite schiebt, klassisch underperformed, also nicht annähernd dem entspricht, was man sich auch erhofft hatte, als er gedraftet wurde von den Tennessee Titans, mit im Grunde genommen ganz, ganz vielen verschiedenen Verletzungen zu kämpfen hat, in jeder Saison eigentlich auch mit mehreren Verletzungen immer wieder ausfällt, Spiele nicht spielen kann. Das heißt, da könnte Ryan Tannehill wirklich deutlich mehr Möglichkeit haben, auch wieder aufs Spielfeld zu kommen, im Gegensatz zu Blake Bortles. Der sollte Jared Goff sich nicht verletzen, aber das sah jetzt in den letzten Jahren nicht so aus, als wäre Jared Goff da anfällig, auf jeden Fall die Bank drücken wird.
Ja, tatsächlich. Also Ryan Tannehill hat vielleicht noch, zumindest jetzt betrachtet, die deutlich besseren Optionen, vielleicht seine Karriere so ein bisschen zu revitalisieren oder zum wiederzubeleben, je nachdem. Wie du schon sagtest, Marcus Mariota ist jetzt auch in seinem Option Year, sprich, er ist auch nach diesem Jahr Free Agent, da wird auch eine Frage gestellt werden. Und vielleicht erhofft Tennessee sich ja auch so als kleine Randhoffnung, dass Tannehill vielleicht auch der Quarterback der Zukunft sein kann. Ich glaube nicht, dass sie davon ausgehen, das sollten sie auf jeden Fall nicht tun, aber naja, wer weiß.
Die Miami Dolphins, da können wir nachher auch nochmal ein bisschen drüber sprechen, über das Vorgehen der Dolphins insgesamt, haben die Lücke jetzt schon mal gefüllt auf der Quarterback-Position, die Ryan Tannehill hinterlassen hat, denn sie haben Ryan Fitzpatrick geholt. Ryan Fitzpatrick, der ja in Florida sowieso unterwegs war, der hat ja für die Buccaneers letzte Saison gespielt. Den haben sie geholt für einen Zweijahresvertrag mit 11 Millionen, ganz viel Incentives drin, klassischerweise für einen 36-jährigen Quarterback, der schon sehr, sehr viele Teams gesehen hat. Auf jeden Fall jetzt alle in der AFC East, bis auf die Patriots. Für alle hat er jetzt gespielt oder wird er spielen, denn er war ja schon bei den Bills, er war bei den New York Jets, jetzt eben bei den Miami Dolphins, für 2 Jahre. Und mit ganz, ganz vielen Incentives drin könnte das Ganze auf 20 Millionen rausgepusht werden. Es wird sich zeigen, ob Fitzmagic da was machen kann oder im Grunde genommen so ein bisschen unter die Räder gerät, so wie es dann häufiger auch war bei den Stationen, in denen er angenommen wurde. Ich bin gespannt auf Ryan Fitzpatrick in Miami.
Ja, sag mal, Felix, was hat Ryan Fitzpatrick mit Tom Brady, Peyton Manning, Drew Brees, Patrick Mahomes, Ben Roethlisberger, Andrew Luck und Tony Romo gemein?
Ich hätte erst irgendwas von Active Quarterbacks gedacht, aber dadurch, dass du Peyton Manning genannt hast, fällt das schon mal raus. Was er mit denen gemein hat. Die meisten Saisons mit mehr als, sagen wir mal, 2000 Yards Passing?
Möglich, aber worauf ich hinaus will, ist, dass diese 8 Quarterbacks die einzigen Quarterbacks sind, die in den letzten 5 Jahren mehr Passing-Touchdowns erzielt haben, als sie gesackt wurden, bei einem Minimum von 500 Passing-Attempts.
Okay.
Also zumindest da reiht er sich in eine illustrere Runde ein. Bitte?
Keine Elite-Runde,
nur illustre. Ja. Flecko ist ja nicht dabei. Ja, wir werden sehen. Also ich persönlich finde das Signing für die Dolphins jetzt gar nicht mal so schlecht. Also es ist so, man hofft darauf, einen Blitz in der Flasche zu fangen. Gibt so die übliche Rate für einen Middling Starter aus. Middling Starter, ich weiß nicht, für so einen Quarterback, bei dem man immer mal wieder hofft, okay, man kann ein bisschen was mit erreichen, ist zu einigen fähig, aber nicht irgendwie konstant quasi und geht so ein bisschen den Rebuild damit ein, den Miami wohl gerade relativ stark forciert, wie man an den Moves, die sie gerade machen, sehen kann.
Ja, wie gesagt, also Ryan Fitzpatrick hat niemanden, also er ist der Starter, das war ja so ein bisschen auch zumindest in den Jahren für Ryan Fitzpatrick, ein bisschen schwierig immer, wenn er der designierte Starter war, er hatte immer deutlich mehr Erfolg, wenn er quasi als Backup irgendwann dann reingekommen ist, was auch mit Sicherheit daran liegt, dass er eben ein extrem cleverer Typ ist, der, glaube ich, relativ schnell adaptieren kann, sowohl ein Playbook.
Kommt ja auch von Harvard.
Als auch, genau, so ein Kultur in einem Team. Deswegen glaube ich schon, dass es, also deswegen ist es, glaube ich, interessant, wie wird es aussehen, wenn er quasi als Starter in die Saison geht. Aber du hast es angesprochen, der Rebuild-Modus bei den Miami Dolphins unter ihrem neuen Head Coach Brian Flores ist auf jeden Fall in vollem Gange. Deutlich, ja, beziehungsweise am stärksten von allen Teams, muss man momentan sagen, haben sie den Rebuild angestoßen, haben ja auch jetzt Quinn, der Defensive End, der viel zu viel Cap für sie verbraucht, ganz, ganz offen sozusagen ins Schaufenster gestellt und sogar angeboten, da auch Salary von ihm zu übernehmen, sollten man irgendjemand einen Trade Partner gefunden werden, der dann am besten irgendwelche Kompensationen anbietet in Form von Draftpicks. Also die Dolphins machen den kompletten Rebuild, werfen im Grunde genommen alles raus, was zu viel Geld kostet, um dann wirklich down the stretch für die nächsten 2-3 Jahre ein komplett neues, junges Team aufzubauen.
Ja, ich finde das wirklich spannend. Also gerade, dass sie jetzt quasi mehr oder weniger 5 Millionen Salary Cap Space für einen Viertrunden-Pick verkauft haben. Das prominente Beispiel, das wir in der Vergangenheit hatten, war das natürlich mit Brock Osweiler, als er von Houston war das, ne? Dann zu den Cleveland Browns getradet wurde. Da waren es, glaube ich, 17 Millionen für einen Zweitrunden-Pick oder sowas. Ja.
Genau.
Ist halt insofern interessant, wenn man so ein bisschen wieder auf die Free Agency schaut und feststellt, okay, das Talent, das in der Free Agency ist, ist in der Regel relativ mäßig und gleichzeitig auch sehr überbezahlt, verglichen mit dem, was man Spielern geben kann, die in dem eigenen Kader quasi sind. Und da könnte wirklich eine Einschätzung sein von den Dolphins, dass Salary Cap Space in Zukunft an Wichtigkeit verliert im Vergleich zu Draft Picks. Also das ist jetzt kurz geschlossen von mir. Aber es könnte ein Indikator dafür sein.
Könnte ein Indikator sein. Also dann haben sie sich vielleicht doch was von Gruden abgeguckt, der jetzt ja sehr, sehr viel gelobt wird für seine Aktion, die er gemacht hat mit Kelly Mack bei den Raiders. Dass er jetzt eben...
Ja, er hat einen Preis bekommen, ne? Also von Analysten, glaube ich. Aber viel gelobt wird er nicht. Also er wird nach wie vor von vielen zerrissen.
Ja, wir stehen da ja auch in der Reihe mit drin. Das zeigt auf jeden Fall, es gab eine sehr, sehr schöne Übersicht Jason Fitzgerald, der auch dieses großartige Buch Crunching Numbers geschrieben hat, der hat eine Auflistung aufgezeigt und das bei Twitter getweetet, wie viele oder welche Teams wie viel Millionen an Garantien in den neuen Verträgen, die jetzt verhandelt wurden, in der Free Agency ausgegeben haben oder an Spieler weitergegeben haben, und die Dolphins sind da mit den Cowboys ganz, ganz unten. Also die haben am allerwenigsten in der Free Agency ausgegeben an Vollgarantien. Zeigt auf jeden Fall, dass die Dolphins sagen, okay, wir lösen uns von allem, holen uns jetzt nicht neue fette Deals ins Haus, sondern sagen, okay, wir bauen das Team jetzt durch den Draft komplett neu auf.
Da noch eine wichtige Ergänzung zu, auch von dem Tweet von Jason Fitzgerald, der hat das dann in einem späteren, glaube ich, noch getweetet, dass nur 43% des Geldes, das in den Verträgen quasi ist, garantiert ist, und 39% des Geldes, also 4% weniger quasi, ist alles im ersten Jahr. Und wir wissen, alle Garantien im ersten Jahr sind nicht wertlos, aber relativ wertlos, denn gerade das, wenn es in die längere Phase reingeht, wird es interessant. Und nur 4% des gesamten Cash-Volumens der Verträge ist im Prinzip Garantien in Jahr 2 und darüber hinaus. Wir reden jetzt hier aber von vollen Garantien, nicht von Injury-Guarantees, die ja auch nicht wertlos sind, aber nicht ansatzweise so gut natürlich wie volle Garantien.
Absolut. Und das zeigt ja auch wieder das, was wir in der letzten Woche schon hatten, dass eben gerade die Spieler, die auf den Markt kommen, die eben dann vor ein paar Jahren, also spätestens vor 3 Jahren, in der Regel aber vor 2 Jahren, neue Verträge unterschrieben haben. Das heißt, all die Spieler, die jetzt groß, wenn man so die Schlagzeilen sieht, abkassiert haben, in der Free Agency neue Verträge bekommen haben, die werden allerspätestens in 3 Jahren, aber wahrscheinlich schon in 2 Jahren oder vielleicht sogar auch schon nächstes Jahr wieder auf den Markt kommen. Denn diese Verträge sind genauso, wie du sagst, so gestaffelt. Aber die, wie gesagt, die Dolphins im Full-Rebuild-Modus auf jeden Fall. Man muss natürlich auch dazu sagen, was bleibt ihnen anderes übrig in der Division, in der sie spielen. Können sie jetzt im Grunde genommen mit dem neuen Coach auch sagen, okay, wir geben ihm die Zeit, das Ganze einzuläuten, und wenn er es etwas cleverer anstellt als die Browns mit Hugh Jackson, sollte er auch Erfolg damit haben.
Ja, und wenn er nicht so viel Pech hat wie, wie ist nochmal der Coach von Denver?
Welcher jetzt? Der letzte?
Der gefeuert wurde.
Joseph.
Vance. Joseph? Ja. Ja, der hat ja nicht so viel Zeit bekommen, quasi.
Der hat absolut keine Zeit bekommen, nee. Das können wir, wenn wir mal Rebuild ansprechen, Christian, auch nochmal kurz einen Blick auf die Giants werfen, denn da gibt es auch sehr, sehr viel momentan in den Medien, die sagen, okay, was machen die Giants da überhaupt? Ist das jetzt ein Rebuild oder ist das weiterhin das, was sie in den letzten Jahren gemacht haben, so ein schwammiges Hin und Her zwischen, wir wollen irgendwie ein neues Team machen, wir wollen ein Team vielleicht um Saquon Barkley aufbauen, dann aber auch wieder Leute wie Golden Tate jetzt holen, OBG und Odell Beckham wegtraden, weiterhin an Eli Manning festhalten. Die kommen irgendwie nicht so wirklich auf den grünen Zweig, was das Team angeht, vor allen Dingen, was das Team in den nächsten Jahren angeht. Denn sie haben weder den Plan für die jetzige Saison, um Spiele zu gewinnen, noch scheint es einen Plan zu geben, in den nächsten 2-3 Jahren Spiele zu gewinnen.
Ja. Das ist halt, ich weiß es nicht. Es ist extrem schwierig einzuschätzen, was wirklich deren Plan ist. Ich meine, Eli Manning kann noch ein paar Jahre spielen, ne?
Ja.
bloß wie und wie gut, ne? Das ist so ein bisschen die Frage. Was ist die Lösung? Jetzt ist man da und hat Golden Tate unter Vertrag genommen. Ein Receiver, den ich durchaus mag, ja. Aber die Frage, was, wo ist die Vision? Wenn ich jetzt so ein schönes Schlagwort mal nennen darf. Denn schlussendlich solltest du eigentlich dein Ziel sein, im nächsten Jahr dann einen möglichst guten Draftpick zu bekommen, wenn du ehrlich mit dir selber bist. Und da ist jetzt ein Signing von Golden Tate nicht unbedingt von Vorteil. Gleichzeitig kostet er auch nochmal relativ gutes Geld, ne?
Absolut.
Also ich check's nicht so ganz, was das soll. Vielleicht ist das auch so ein Consolidation-Move, dass man seinen Fans sagt, ja, wir haben OBJ abgegeben, aber hier schaut mal, so viele Draftpicks und Golden Tate haben wir jetzt auch noch, ne? Also so in Richtung Fanbeschwichtigung. Sinnvoll finde ich es nicht, denn Golden Tate macht das Team sicherlich besser, aber toward end, warum?
Ja, eben. Das ist die große Frage. Also dieses Spiel aus voll reingehen ins nächste Jahr mit dem Ziel, wirklich was zu erreichen in dem Jahr und dann das Team quasi aufzuplustern oder zu sagen, okay, wir versuchen jetzt so ein bisschen sauber zu machen im Team und zu sagen, okay, wir gucken auf die nächsten Jahre beziehungsweise Stand jetzt, wir wollen Deadline übernächste Saison oben mitspielen können, und genau dazwischen sind die Giants irgendwo. Also Odell Beckham wegzutraden, denkst du dann, okay, jetzt wollen sie wirklich den Rebuild machen, dann holen sie wieder jemanden wie Golden Tate zurück, und dann natürlich die Causa Eli Manning, es wirkt wirklich alles sehr, sehr strange. Kommen wir noch zu ein paar Signings, Christian, die auf jeden Fall noch genannt werden müssen, beziehungsweise fangen wir einfach mal an mit zwei ganz interessanten Personen, Spielern, die ihr Retirement verkündet haben, sprich in die, wenn man so möchte, Sportrente gehen, und das ist einmal Lodi Nata, der mit den Detroit Lions zuletzt gespielt war, war mal bei den Eagles und natürlich ganz besonders bei den Ravens als Defensive Tackle. Eine großartige Karriere gehabt, 13 Saisons hat er gespielt. Er hat jetzt gesagt, okay, das war's für mich, und hängt sozusagen die Schuhe an den Nagel. Und genauso macht es Max Unger, der Center der New Orleans Saints. Auch er, vielleicht so ein bisschen überraschender, sagt, okay, das war's für mich. Vielen Dank, ich bin raus.
Ja, Bei Max Unger war es wirklich überraschend. Ne? Ich weiß auch gar nicht, ob vielleicht die Saints selbst auch überrascht wurden. Hanoni Nata hat sich das auch so ein bisschen abgezeichnet, dass seine Fertigkeiten in den letzten Jahren noch so ein bisschen in den Keller gegangen sind, nachdem er wirklich bei den Ravens eine sehr überzeugende Karriere hingelegt hat. Ne?
Absolut, da war er wirklich ganz, 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 ganz wichtig, Nata, für die Ravens. Der Anker, wenn man so will, der D-Line. Die Saints haben, ich habe schon das Gefühl, dass sie ein bisschen überrascht waren, denn sie haben dann auch ein bisschen vielleicht auch überbezahlt für Nick Easton, vormals von den Vikings, haben ihnen einen 4-Jahres-Vertrag über 24 Millionen jetzt gegeben. Er wird jetzt, oder zumindest ist das Ziel, dass er die Center-Rolle übernimmt, für Drew Brees dann eben den Anker spielt in der O-Line, der bei den Vikings, ich glaube, im letzten Jahr gar nicht gespielt hat aufgrund einer Nackenverletzung. Ist noch im guten Alter mit 26 Jahren und soll jetzt quasi eben die Position von Max Unger übernehmen, was absolut nicht leicht ist, denn Unger gehörte nicht nur im letzten Jahr, sondern auch in den letzten Jahren zu einem der besten Center in der Liga. Und vor allen Dingen diese Kombination oder diese Verbindung Center-Quarterback ist eine ganz, ganz, ganz essentielle, ganz, ganz wichtige. Und das wird interessant sein, ob Nick Easton das so ausfüllen kann.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen. Dann gibt es auf jeden Fall noch interessante News. Bruce Irvin, ein Jahresvertrag mit den Panthers unterschrieben. Wir haben ein paar Kicker. Dan Bailey, der ja so eine großartige Karriere bei den Dallas Cowboys hatte, dann ja rausgeschmissen wurde, ja auch, ich glaube, auch Nackenverletzungen hatte, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Dann von den Vikings aufgenommen wurde, dann eine, ja, so eine 2020 Hindsight-Saison irgendwie so ein bisschen hatte. Jetzt hat er nochmal einen Einjahres-Deal bekommen von den Minnesota Vikings und ein anderer Panther, nämlich Allen von den New England Patriots, auch er wurde nochmal verlängert. Ich weiß gar nicht, weißt du für wie lange oder?
Ein Jahr. Zahlen habe ich aber noch nicht gesehen.
Genau. Dann gibt es noch eine ganz interessante Entwicklung um Vontaze Burfict, der von den Cincinnati Bengals dann doch mal final rausgeworfen wurde. Der Linebacker, der, wie gesagt, eigentlich nur aufgefallen ist in den letzten Jahren. Wir haben ihn häufig erwähnt hier im Podcast als ein, naja, also enfant terrible ist immer so ein bisschen, hört sich eigentlich immer zu nett an für jemanden wie Vontaze Burfict.
Ja, so ein bisschen Klassenclown-mäßig, ne?
Ja, fällt im Grunde genommen jedes Jahr dadurch auf, dass er mehrere Spieler ausnockt und zwar absichtlich. Nicht zuletzt Antonio Brown, auch einer derer gewesen, der von ihm, glaube ich, einmal ganz, ganz hart angegangen wurde. Vontaze Burfict hat überraschenderweise jetzt einen Besuch bei den Raiders. Mal schauen, ob sie ihn unter den Vertrag nehmen. Talentmäßig war er immer kein schlechter Linebacker, aber wie gesagt, seine Sperren haben ihm eigentlich immer dazu verdammt, das Spiel von draußen betrachten zu müssen.
Ich meine, ich hätte jetzt auch nochmal wieder so eine Ausstellung seiner ganzen Strafen gesehen, die sich in seiner, ja, noch nicht ganz so langen Karriere, er wurde, wann wurde er gedraftet? 2012, beziehungsweise wurde nicht gedraftet, ist als undrafted Rookie Free Agent in die Liga gekommen. Ich glaube, er hatte $550,000 an Strafen angesammelt in seiner Karriere bisher. Was, es ist, nicht so einfach, glaube ich. Also da muss man sich schon viel anstrengen, um das zu erreichen. Also einige Sperren wegen PEDs und wegen Marihuana und Strafen wegen Helmet-to-Helmet-Hits und Unnecessary Roughness. Und naja, ihr könnt es euch ungefähr vorstellen. Also sowas ist dann erst ein Spieler, den man dann ganz gerne als Dirty bezeichnet. Meines Erachtens relativ zu Recht. Nicht aufgrund des Dirties passt er unbedingt zu den Raiders rein. Ich glaube, das ist einfach ein ziemliches Value-Signing und wir wissen ja, dass Gruden gerne mit Veteranen zusammenarbeitet, also mit Spielern älteren Semesters.
Genau. Also bei Burfict ist ganz interessant, seit der 2013er Saison hat er es nicht geschafft, mehr als 11 Spiele zu spielen in einer Saison und das nicht unbedingt aufgrund von Verletzungen, sondern eher aufgrund von Sperren, die er von der Liga hat bekommen. Also, naja, ist interessant, dass er unter Vertrag genommen wird. Davon gehe ich mal aus. Aber ob er dann wirklich noch einen Deal bekommt, der seinen eigentlichen Leistungen gerecht werden müsste, davon gehe ich nicht aus. Einfach aufgrund der Tatsache, dass er zu häufig ja, daneben gefasst hat. Christian.
Übrigens auch wieder ein gutes Beispiel, wie wichtig es ist, ja, quasi diese Roster-Boni im Vertrag zu haben zu Beginn des Jahres, denn jetzt wurde Perfect quasi, nachdem die Free Agency schon fast wieder tot war, gecuttet und wie du gerade schon sagtest, wird es jetzt für ihn schwierig, noch einen adäquaten Landeplatz zu finden. Das führt dann halt wirklich sehr häufig dazu, dass es zu diesen One-Year-Prove-It-Deals kommt, die selten wirklich viel Geld für die Spieler bedeuten.
Absolut. Die Eagles, das können wir vielleicht auch noch kurz erwähnen, haben Safety Andrew Sandejo unter Vertrag genommen, der mit den Vikings eigentlich auch eine Karriere hatte und auch häufig darauf aufgefallen ist, dass die Problematik der Kopfverletzung, der Gehirnerschütterung nicht wirklich ernst genommen hat, beziehungsweise sich auch drüber lustig gemacht hat, aber auf jeden Fall ein, vielleicht etwas in die Jahre gekommen von der Position her, ein Hard-Hitting Safety, der auf jeden Fall gebraucht wird, aber nicht unbedingt in der Form, wie Sandejo das ausübt. Er, wie gesagt, von den Philadelphia Eagles zu einem Einjahresvertrag unter Vertrag genommen worden. Die Eagles, die damit ihr Backfield, was ja im letzten Jahr unglaubliche Probleme natürlich auch durch Verletzungen hervorgebracht hatte, stärken das, nachdem sie auch Darby halten konnten, gehen sie jetzt eben da mit Malcolm Jenkins, Sandejo und jetzt komme ich auf den anderen Namen nicht, in die nächste Saison, auf jeden Fall deutlich gestärkt, was ihr Backfield angeht. Christian, ich würde ganz gern kurz mit dir besprechen, was so für dich so ein Gewinnerteam der Free Agency ist. Bevor ich das aber mache, gebe ich dir noch kurz Zeit, da nochmal kurz drüber nachzudenken und ich nutze dann den Moment, um unseren ganzen Hörern und Hörerinnen nochmal ans Herz zu legen, uns bei Twitter zu folgen, unseren Hashtag, den NFL Tuesday auch mit zu promoten, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr was twittert, gerne dann ansonsten uns da zu folgen. Und natürlich ganz besonders wichtig für uns, bei iTunes uns zu folgen, uns zu abonnieren, uns zu hören und natürlich gerne eine Bewertung dalasst mit 5 Sternen, gerne auch vielleicht noch schriftlich eine Bewertung dalasst und natürlich auch genauso überall da, wo man Podcast findet, Spotify ist da noch zu nennen, den NFL Tuesday mit promotet und so ein bisschen was zurückgibt für die Zeit, die wir natürlich gerne dafür aufbringen. Aber darüber freuen wir uns sehr, wenn ihr da dabei seid, uns abonniert, uns Bewertungen dalasst und das Ganze natürlich auch bei Twitter. Und da freuen wir uns natürlich auch jederzeit über Fragen und Anregungen von eurer Seite. So, Christian, jetzt hattest du ganz kurz Zeit zu überlegen, was ist dein Team, dass du, wenn wir jetzt die Free Agency, auch wenn sie natürlich nicht abgeschlossen ist, aber zu großen Teilen jetzt mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Wo ist das Team, da wo du sagst, okay, die haben für mich wirklich den größten, nicht nur einfach den größten Splash gemacht, sondern sich am besten verstärkt und gehen für mich am gestärktesten in die nächste Saison?
Ja gut, ich meine, die offensichtliche Antwort ist ja Cleveland in dem Moment, oder?
Ja.
Also ich denke mal, da sind wir auch wahrscheinlich beide, dass wir das Team als das most improved oder am besten agierte Team bis jetzt nennen würden, oder hättest du eine andere Antwort dafür?
Ja, doch. Also Cleveland einfach nur aufgrund der Tatsache, dass sie eine wirklich, wenn alles so klickt und passiert, wie es passieren soll, eine unglaublich furchteinflößende Offense aufs Feld bringen.
Ja, gepaart mit einer vernünftigen Defense, ne? Sheldon Richardson jetzt nochmal mit unter Vertrag. Ich meine, wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen. Für mich ganz klar der Gewinner, wenn man, ja, eigentlich müsste man die vorne weg nennen und danach über den zweiten reden. Also ich glaube, dass da an dem Platz wirklich keiner mehr streitig arbeiten kann. Natürlich muss ich das alles noch unter Beweis stellen. Das steht natürlich außer Frage. Aber das musst du ja bei jedem Team. Und schlussendlich ist es nur so ein Gefühl, was man dann vielleicht hat so am Ende, dass man sagt, so, nee, ich weiß nicht, ob das so klappt oder nicht.
Ja, ich, ja, sorry, wollte noch was dazu sagen?
Ja, ich würde dann quasi meinen zweiten Pick ins Rennen dafür schicken.
Okay, der da wäre?
Green Bay.
Oh, okay.
Also finde ich wirklich interessant. Also mit Preston Smith und Za'Darius Smith, die beiden Smiths, um es den Deutschen ein bisschen schwieriger zu machen in der Aussprache, und Adrian Amos, den ich wirklich für leicht underrated halte, meines Erachtens haben sich wirklich gut verbessert. Bisschen fraglich ist noch, was ist in der Wide-Receiver-Position. Vor allen Dingen, wenn jetzt auch noch Randall Cobb weggehen sollte, ist immer noch als Free Agents einer der besten verbleibenden Free Agents im Markt. Aber Green Bay gefällt mir wirklich gut. dass sie sich tatsächlich mal so der Free Agency geöffnet haben, was sie ja sonst eigentlich nicht wirklich tun, ne?
Das stimmt. Also mein Pick, vielleicht rollst du jetzt, ich kann es ja leider nicht sehen, mal wieder mit den Augen. Weißt du,
worauf? Die Ravens?
Ja, genau. Die Baltimore Ravens, denn die Baltimore Ravens haben zwar CJ Mosley verloren, was wirklich, glaube ich, sehr, sehr schwer ins Gewicht fallen wird, und sie haben Joe Flacco abgegeben. Ich vertraue nur nicht so ganz der Quarterback-Position, aber was die Ravens auf jeden Fall gemacht haben, was ich strategisch klug finde, in einer Division, in der jetzt zwar Pittsburgh nicht mehr ganz so gefährlich ist, zumindest was das Passing-Game angeht, aber so sehr die Cleveland Browns jetzt stark geworden sind, haben sie darauf sehr strategisch gut reagiert, indem sie eben Earl Thomas geholt haben und eben mit ihren anderen Corners und Defensive Backs verlängert haben, eine Positionsgruppe, die in der letzten Saison extrem stark war. Und ich glaube, durch die Addition von Earl Thomas in der nächsten Saison das Top-Backfield überhaupt sein wird in der Liga.
Möglich. Also
mit Tavon Young auf der Nickel-Back-Position, Brandon Carr, Jimmy Smith, Marlon Humphrey, all die Leute sind, Tony Jefferson auch noch, die sind alle da geblieben. Das resultiert natürlich daraus, dass sie, ich glaube, dass die höchste Cap-Nummer haben für eben das Defensive Backfield.
Ja, stimmt. Ich glaube, fast ein Drittel des gesamten Caps geht fürs Defensive Backfield drauf.
Ja, ich glaube, es sind knapp 60 Millionen. Also irgendwas um die 57 Millionen, so ist richtig, geben sie allein für das Backfield aus. Was ich aber gut finde, was, glaube ich, die einzige Antwort sein kann, wenn du noch nicht so gefestigt bist auf der Quarterback-Position, kannst du nicht davon ausgehen, so ein Shootout jedes Mal zu gewinnen gegen ein Team wie meinetwegen Cleveland in der Division oder auch gegen andere Teams in der Liga. Du kannst aber das andere Team extrem schwächen, indem du einfach das Passing-Game aus dem Spiel nehmen kannst mit einem Backfield, das in meinen Augen das neue Legion of Boom werden könnte. Und Earl Thomas natürlich als der Hauptvertreter dann da fungieren wird. Also wie gesagt, die Ravens für mich extrem gutes Free Agency Management, was sie da betrieben haben.
Ich finde es ein bisschen gefährlich, denn was machst du, wenn du nach 8 Wochen irgendwie mit 3-5 da stehst und deine Offense überhaupt nicht produziert und die Schreie in den Medien und bei den Fans natürlich auch laut werden, dass dass Jackson Bust ist und was soll das denn und bla und bla und bla. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das Team dann quasi auch wirklich dieses Jahr Zeit bekommt, quasi, um dann eine neue Offense zu bilden, ne?
Ja, beziehungsweise es muss eigentlich so ein bisschen. Das ist vielleicht so ein bisschen der Knackpunkt daran, denn die Deals im Defensive Back sind jetzt nicht so lange haltbar. Sprich, so wie sie jetzt in die kommende Saison gehen werden, ist das Bombe, aber das wird in der übernächsten Saison nicht mehr so aussehen. Allein weil jemand wie Brandon Carr dann vielleicht nicht mehr für den Preis zurückgeholt wird oder gehalten wird. Ähnliches gilt für Jimmy Smith, die natürlich viel verdienen, und deswegen ist das schon ausgelegt, jetzt auch in diesem Jahr im Grunde genommen den Titel in der AFC North zu verteidigen. Und von daher glaube ich gar nicht, dass sie so schlecht spielen werden, weil wenn sie es nur annähernd schaffen, die Teams, zumindest so wie sie es in der zweiten Hälfte der letzten Saison geschafft haben, bei so wenig Punkten zu halten, sind sie schon in der Lage, auch genug Punkte für den Sieg zu erzielen. Und die Division insgesamt ist, da hat sich einfach so dieses Momentum Richtung Cleveland gewendet jetzt. Pittsburgh ist eine Wundertüte, wir wissen nicht, was da passiert, ob da überhaupt was passiert in der nächsten Saison, und wir hatten über Cincinnati gesprochen. Also die Ravens für mich der Gewinner der Free Agency.
Ich finde, da lehnst du dich selber aus dem Fenster. Also fehlt auch doch deutlich noch was an Passempfängern irgendwie. Denn Brown ist jetzt auch noch weg, du hast im Prinzip Willie Snead noch am Start. Und ein paar Tight Ends, okay, über die ging viel und die sind auch wichtig für die Offense gewesen, aber ja, wer weiß. Okay, es gibt nur immer noch den Draft und vielleicht gibt es auch noch irgendwie einen Trade oder so, das darf man alles nicht vergessen. Aber im Moment finde ich die Ausrichtung riskant.
Riskant, ja, es ist natürlich riskant, aber vielleicht die bessere Alternative als zu versuchen mitzuhalten in der Offense, denn das ist halt schwierig. Du hast es angesprochen, vielleicht gibt es ja noch ein paar Sachen, wir können auch kurz nochmal nennen, es gibt natürlich auch noch ein paar interessante Namen, die verfügbar sind, die noch kein neues Team gefunden haben in der Free Agency. Da sind Namen zu nennen, wie beispielsweise Ezekiel Ansah von den Detroit Lions, der unterm Tag gespielt hatte. Justin Houston, der vielleicht, naja, wohl so alt ist er jetzt auch nicht mit seinen 30 Jahren, ja, genauso wie Ansah, von Kansas City rausgeworfen wurde aufgrund seines hohen Cap-Hits. Ein Dominican Sue, der ja so ein bisschen seine Karriere auch wieder neues Licht gegeben hatte im letzten Jahr mit den Rams. Eric Berry, der jetzt, nachdem Earl Thomas zu den Baltimore Ravens gegangen ist, natürlich mit den Cowboys in Verbindung gebracht wird. Und dann haben wir eben auch noch so Receiver, was du gerade eben angesprochen hattest, wie beispielsweise Randall Cobb von den Packers oder auch Jordy Nelson, der jetzt eben nicht mehr so wichtig war in Oakland. Also da kann noch einiges passieren.
Naja, einiges würde ich jetzt nicht sagen. Naja, aber wenn die, es kann noch was passieren.
Diese gerade eben genannten unter Vertrag genommen werden bei einem gewissen Team, kann das schon sehr, sehr wichtig sein. Also jemand wie Ziggy Ansah oder auch ein Dominican Sue bei einem Contender reinzupacken, ist schon ein großer Spark, den du dann generieren kannst, auf jeden Fall.
Ja, dass Ansah wirklich keinen Markt wohl findet, das ist wirklich ein bisschen überraschend, denn damit hätte ich nicht gerechnet. Also ich hatte ihn zum Ende des Jahres hin, hatte ich ihn als Top-Free-Agent irgendwie so im Hinterkopf gehabt. Gut, das hat sich dann ein bisschen geklärt, nachdem dann auch Flowers so ein extrem starkes Finish hatte in diesem Jahr und natürlich dann auch, ne, dass die Postseason dabei hatte, das ist natürlich immer noch mal ein guter Push dabei. Erstaunlich. Ich weiß nicht, was er für Vorstellungen hat. Das ist auch irgendwie extrem ruhig. Ich weiß nicht, ob ich einmal irgendwie gehört hätte, dass er mit irgendeinem Team in Verbindung gebracht wurde. Hast du da was gehört?
Ich habe gar nichts gehört zu Ezekiel Ansah. Ich habe nur nicht mal irgendwie jetzt auf dem Schirm, ob er schon irgendwelche Visits hatte oder bei irgendwelchen Teams und ja, zumindest mal zu Besuch war oder ähnliches. Also das ist wirklich sehr, sehr strange, da hast du vollkommen recht. Auch jemand wie Clay Matthews könnte man auch noch nennen, der, wenn man so ein bisschen die Last von ihm nimmt, dass er im Grunde genommen, so wie es in den letzten Jahren bei Green Bay war, für Quarterback-Pressure zuständig ist alleine, dann ist es schwierig für ihn, weil er einfach nicht mehr diese Spritzigkeit und Kraft hat. Aber wenn man ihn, wie gesagt, auch da zu einem Contender packt als Third Down Rush to Quarterback Guy, kann er natürlich auch noch sehr, sehr wichtig sein. Also auch das ist ganz interessant, dass er noch nichts hat.
Ja, Jared Cook finde ich auch relativ interessant, der jetzt wirklich zwei relativ erfolgreiche Jahre bei den Raiders hatte. Schon ein relativ alter Tight End. Ist halt so die Frage, woher das kam. Die Production, ob die einfach daher kam, dass es halt schwierig wurde, andere Targets quasi zu finden. Aber ja, ich meine, wenn du guckst zu den Patriots meinetwegen packst, wo wir auch immer noch nicht wissen, was mit Gronkowski ist, wird er nochmal zurückkommen oder geht er in den Ruhestand und segelt davon? Klar, natürlich, die können alle noch einen Impact machen, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass diese Signings ein schlechtes Team quasi sehr weit nach vorne bringen in Richtung Playoff-Contender.
Absolut. Die traurigste Nachricht vielleicht der letzten Tage ist für mich persönlich, Martellus Bennett kommt nicht zurück. Er wird weiterhin das machen, was er sehr, sehr gut macht, nämlich Bücher illustrieren, schreiben, sehr, sehr viele Charity-Sachen für Awareness sorgen in ganz, ganz wichtigen Bereichen. Eine der für mich großartigsten Sportpersönlichkeiten auf jeden Fall der letzten Jahre. Der wird nicht zurückkommen. Die Gerüchte gab es ja, ob er jetzt nochmal zu den Patriots zurückkommt, um mit seinem Bruder zu spielen. Michael Bennett, der ja von den Patriots relativ früh schon gesigned wurde. Er bleibt im Sportruhestand. Christian, wir haben noch eine Sache, die wir so ein bisschen besprechen wollten, die ganz interessant geworden ist, durch so einen kleinen Tweet, also Twitter-Beef zwischen Richard Sherman und im Grunde genommen, ja, wem eigentlich? Das ist irgendwie so ein bisschen
Florio vom Pro Football Talk.
Pro Football Talk, ja, beziehungsweise auch so ein bisschen Richard Sherman hat die Bühne so ein bisschen auch wieder genutzt, um im Grunde genommen ein Thema anzusprechen, und zwar das Thema der Agenten, die für die Spieler Verträge verhandeln, aushandeln, dafür zuständig sein sollen, möglichst viele Garantien in Verträge zu packen oder möglichst viel Geld, Cash rüberzubringen zu den Spielern Wir hatten über Drew Rosenhaus gesprochen, der vielleicht prominenteste, weil er sich selber sehr prominent empfindet. Spielervertreter als Agent, der Antonio Brown vertreten hat, der sich selber gerne auf die Schulter haut für die Garantien, die er in Verträgen verhandelt hat über die Jahre hinweg. Richard Sherman, der selber seinen Vertrag verhandelt hat bei den San Francisco 49ers, er war etwas pikiert, nachdem es da ein Treffen gab.
Ja, wahrscheinlich rührt es auch so ein bisschen daher, dass er im letzten Jahr, als er seinen Vertrag mit den 49ers ausgehandelt hatte, wirklich zerrissen wurde, kann man schon fast sagen. Meines Erachtens auch nicht wirklich zu Unrecht. Also den Vertrag, den er da ausgehandelt hat, der war nicht gut. Er hat 3 Millionen voll garantiert gehabt, ne?
Ja, er hat also auf sich selbst gesetzt, wie man so schön
ja,
sagt.
Ja, gut, aber das ist halt einfach klar. Man kann diese Einstellung haben, man kann das als Spieler auch tun, aber es ist objektiv betrachtet nicht gut, denn du hast keine Sicherheiten. Er hat 2 Millionen pro Jahr hat er darauf gewettet, dass er quasi viel spielt, also in dem Game Day Roster Bonus Gedöns quasi. Ja, das ist schwierig. Nun wissen wir auch, die 49ers sind gerne in der Richtung, dass sie Pay-as-you-go machen, also dass du quasi Jahr für Jahr bezahlst und sehr teamfreundliche Geschichten machst, alles schön und gut. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ein Agent in dem Fall einen besseren Vertrag ausgehandelt hätte mit einer Garantie. Was aber nicht heißt, dass nicht Spieler theoretisch das Ganze selber auch machen können, denn wir haben es mit den Rookie-Deals gesehen, die sind mittlerweile relativ geslottet. Tendenziell könnten Spieler auch dahin gehen und verstehen, wie Verträge quasi zu klassifizieren sind, wie man sich vergleicht, beziehungsweise die eigene Production mit anderen Spielern vergleicht, um dann halt quasi auf ein Level zu kommen. Schlussendlich bin ich mir nicht so ganz sicher, ob Agenten wirklich notwendig sind oder nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass relativ viele Agenten nicht notwendig sind, weil sie ziemlich durchschnittliche Arbeit machen. Aber dass es Agenten gibt, die ihren Job gut verstehen und vor allen Dingen mit ihren Connections natürlich auch eine gewisse Form des Puffers sind zwischen Team und Spieler. Denn wenn man dann in die harten Verhandlungen reingeht und dem Spieler sagt so, okay, du bist irgendwie super schlecht oder so, dann nimmt ein Spieler sowas vielleicht ganz gerne mal persönlich. Wenn das ein Agent, wenn das einem Agenten gesagt wird, dann hat er natürlich eine relative Distanz dazwischen. Also ich würde nicht sagen, dass Agenten komplett überflüssig sind und weggehören und dass die Prozente, die sie sich einstreichen von den Verträgen, total unverdient sind. Soweit würde ich nicht gehen, aber
Ich würde es
für gut halten, wenn Spieler sich mehr in diesen Prozess einklinken würden.
Das musst du ja auch sehen. Richard Sherman hat zwar nicht wirklich viel an Garantien drin und alles sehr incentiviert, das Ganze in seinem Vertrag, aber er muss auch nichts an den Agenten abdrücken, nur noch zusätzlich.
Ja gut, aber ich glaube, dass die 1,5%, die hätte ein Agent, glaube ich, rausholen können.
Also ich sehe es ähnlich. Also man kann nicht von den Spielern verlangen, dass sie in der Lage sind, die vor allen Dingen relativ schwierigen Strukturen von NFL-Verträgen zu verstehen und auch nicht von ihnen verlangen können, dass sie gut verhandeln können oder Verhandlungsgeschick haben oder dass man von ihnen verlangen kann, dass sie schon im Grunde genommen Beziehungen aufbauen, um dann den bestmöglichen Partner zu finden. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass deutlich mehr Spieler im Grunde genommen vieles selber machen könnten. Und ich fände es gut, wenn es da mehr Hilfen gäbe, anstatt Leute dann so ein bisschen an den Pranger zu stellen, so wie bei Richard Sherman, als man gesagt hat, und das nervt mich eigentlich am meisten, ganz unabhängig davon, wie viel Geld er für sich jetzt rausgeholt hat oder nicht, dass man einfach das auch mal honoriert und sagt, okay, das hat er für sich gemacht. Das ist ganz, ganz selten, dass man das überhaupt im Profisport sieht, dass ein Spieler selber für sich verhandelt. Das könnte man eigentlich auch mal einfach nur honorieren und stehen lassen, um anderen Spielern auch die Möglichkeit zu geben, denn es gibt genug Leute, die, glaube ich, clever genug wären, das zu machen. Also wir haben häufig über John Urschel gesprochen, der mit Sicherheit von seinem Intellekt können und mehr als in der Lage ist, jemand wie Drew Rosenhaus relativ schnell zu,
Die Skills sich anzueignen,
das Ganze durchrechnen zu können für sich, was das bedeutet, die Wahrscheinlichkeiten, wie wahrscheinlich ist es, dass ich das Geld noch bekomme oder nicht. Also die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da. Es wäre vielleicht sogar auch schön, wenn die Spielergewerkschaft das noch so ein bisschen mehr empowern würde, indem man eben da vielleicht auch Hilfen zur Verfügung stellt.
Einfach. Tun sie. Wenn ich mich richtig erinnere, war das bei dem Richard Sherman Deal, ist es auch rausgekommen, dass Richard Sherman sich mit dem Vertrag, den er quasi ausgehandelt hatte oder mit einem Vorläufer davon, sich an die NFLPA gewandt hat und gefragt hat, hey Leute, ist das safe oder muss ich irgendwie noch was ändern oder so. Vielleicht könnten Sie da ein bisschen mehr drauf für aufwenden, um sowas in Zukunft leichter zu machen. Denn einen ähnlichen Fall hatten wir auch mit Russell Okung, dem Offensive Lineman von, ich glaube jetzt gerade bei den Chargers, habe ich das richtig im Kopf, der sich bei seinem Stint in Denver, war das glaube ich in 2016, oh Gott, lang, lang ist her, auch so ein bisschen hat über den Tisch ziehen lassen, mit relativ wenig Garantien drin. Naja, ist ein bisschen schwierig. Der Tweef, den du eben angesprochen hattest, der war dann, ja, da hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass Mike Florio von Pro Football Talk und Richard Sherman, dass sie so ein bisschen aneinander vorbeigeredet haben, nicht so wirklich verstanden haben, worauf sie hinaus wollten. Denn, ja, so richtiger Dialog war es, glaube ich, am Ende nicht so. Es hat sich auf jeden Fall darum gedreht, dass die NFLPA jetzt am Wochenende wohl ein Treffen mit mehr als 200 Spielern abgehalten hatte, um sich natürlich auch ein bisschen auf die CBA-Verhandlungen vorzubereiten, die dann in 2 Jahren anstehen. Und da gab es so ein, ja, so ein konträre Meinung zwischen den eingeladenen Agenten, die quasi dort waren, und den Spielern. Einige Agenten hatten sich wohl auch dann speziell über Richard Sherman negativ geäußert und den Vertrag, den er gemacht hatte. Und sie waren wohl generell so ein bisschen herabwürdigend, was condescending auf
Herablassend.
Deutsch? Herablassend, genau. Gegenüber den Spielern. Ja, ist natürlich eine Sache, da kann ich schon verstehen, dass das Pro Football Talk sich dann natürlich auch denkt, okay, da ist ein Disput quasi gewesen.
Absolut. Das ist im Grunde genommen so klassische Lobbyarbeit, die natürlich die Agenten für sich gemacht haben, im Sinne von, ihr braucht uns, wir sind auf alles vorbereitet, auf alle Eventualitäten. Natürlich auch die Spielergewerkschaft sagt, wir sind natürlich die, die am besten darauf vorbereitet sind. Sollte man sich nicht auf einen neuen Tarifvertrag einigen, für einen Lockout gewappnet sind, und auf der anderen Seite natürlich die Spieler, die das Selbstverständnis haben, so, ey, sorry, ihr arbeitet für uns alle. Kümmert euch mal lieber darum, dass unsere Verträge besser aussehen, wenn wir nämlich jedes Mal in den Nachrichten lesen müssen, dass irgendwelche in anderen Sportarten Leute über 12 Jahre 430 Millionen verdienen. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber das ist sind natürlich die Standpunkte, die dann aufeinanderrasseln und die natürlich dazu einladen, aneinander vorbeizureden.
Ja, also meines Erachtens muss die NFLPA wirklich deutlich stärker werden. Also die werden sicherlich schon einen Fonds angelegt haben für den Lockout, eine Streikkasse heißt das dann, glaube ich, im Deutschen, ne? Die muss auch wirklich gefüllt werden. Ich finde auch, es muss Überzeugungsarbeit geleistet werden, denn wenn du wirklich für die Spieler was durchsetzen willst, und jetzt hört man gerade, dass das Franchise-Tag quasi im nächsten CBA angegangen werden soll, das wirst du in einer normalen Verhandlung ohne einen Holdout, vielleicht sogar in eine Saison hinein, wirst du das, glaube ich, nicht durchsetzen können gegen die Besitzer, denn das Franchise-Tag etabliert sich jetzt gerade umso mehr in ein normales Werkzeug, das unheimlich teamfreundlich ist, und ja, es wird schwierig werden. Und meines Erachtens ist da viel zu tun, speziell auch für Verträge von Rookies. Nun hat man dabei auch häufig gesehen, dass da die Spielergewerkschaft nicht wirklich viel bei ist, da was zu verbessern, denn die Rookies sind ja in der Regel noch nicht in der Liga drin.
Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie sich das Ganze entwickelt. Christian, ich würde gerne mit einem kleinen Nugget schließen unsere heutige Episode, und zwar mit der News, dass ESPN nach einem Jahr mal wieder versucht, Peyton Manning in das Monday Night Football Booth zu holen. Nachdem man es ja schon vor der letzten Saison versucht hatte, er dann das nicht angenommen hatte, man dann gedacht hat, okay, dann holen wir Jason Witten, der war so lange mit Tony Romo zusammen, der kann das vielleicht genauso gut. Das hat sich dann herausgestellt, dass Jason Witten das so gut gemacht hat, sogar, dass er jetzt wieder einen Job hat bei den Dallas Cowboys als Tight End. Jetzt versucht ESPN das erneut für Monday Night Football, diesen prestigeträchtigen Football-Slot in Amerika, im Grunde genommen über ganz, ganz viele Jahre das einzige Night Game, das einzige wirkliche Primetime Game. da eben Peyton Manning zu holen. Ich bin gespannt, ob er jetzt nach einem Jahr, wo er wirklich so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist, sagt, okay, ich komme zurück und sich dann mit Tony Romo messen muss.
Ja, ich finde das sehr schön. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht so richtig. Ich glaube, dass er irgendwie doch andere Interessen im Moment hat. Wobei, jetzt ist er noch ein Jahr, hat dann, es ist schwierig, schwer vorherzusehen, aber ich würde es mir wirklich wünschen, denn bei ESPN Plus hat er so eine wöchentliche Videokolumne, würde ich mal sagen, oder so ein Film-Review, wo er quasi sich immer einen Spieler, glaube ich, anschaut, ne? Oder
generell, Team. Ja, so eine Analyse generell.
Das finde ich sehr schade, man kriegt das irgendwie aus Deutschland nicht, ohne irgendwie über eine VPN-Geschichte zu gehen. Das ist leider geblockt für Nicht-US-Amerikaner. Oder?
Es gibt einige Clips bei YouTube mittlerweile.
Genau, aber leider kann man sie halt nicht, kann man ESPN Plus nicht hier aus Deutschland abschließen und sich das dann anschauen. Ich finde, er macht das sehr gut und ich könnte mir auch wirklich sehr gut vorstellen, dass er dann aus der Booth das Ganze extrem gut aufarbeiten würde. Ja, ich würde es feiern.
Auf jeden Fall hat er auch einen sehr großen Lachfaktor, den er mitbringt, denn er ist doch sehr humoristisch. Das sieht man nicht nur in den Werbespots, sondern auch in vielen anderen Spots, in denen Peyton Manning schon mal aufgetaucht ist. Das soll es für heute gewesen sein. Wir danken euch fürs Zuhören. Wie gesagt, der Appell an euch, die Bitte, bleibt bei uns, folgt uns, bewertet uns, Sterne, schreiben, alles, abonnieren. All das, was man im Podcast machen kann und natürlich hören. Und wir hören uns in der kommenden Woche wieder beim NFL Tuesday. Macht es gut. Bis dahin. Ciao.